Micro Europa.
Sounds moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Ulrich Hägele. Unser heutiger Studio-Talk dreht sich um einen ganz besonderen Gast. Neben mir sitzt Professor Dr. Emeritus Hermann Bausinger, Buchautor, Essayist, Vortragsreisender und über viele Jahrzehnte Leiter des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft im Haspelturm auf dem Tübinger Schlossberg. Hermann Bausinger, ich grüße Sie ganz herzlich.
Herzlichen Gruß auch Ihnen.
Ja, Sie haben ein ganz wunderbares Buch mitgebracht, mit einem ganz bunten Umschlag, eine schwäbische Literaturgeschichte. Das ist erst kürzlich erschienen. Und im Vorwort schrieben Sie, das Schreiben einer Literaturgeschichte ist ein aufwendiges und riskantes Unternehmen. Warum ist es so?
Ja gut, weil die Literatur ja tausende von Seiten einnimmt. Und weil eine Literaturgeschichte den Anspruch erhebt, dass sie einen größeren Zeitraum abdeckt. Und wenn man das alles gelesen haben muss, teilweise eher quer und teilweise sehr detailliert, dann steckt da einiges an Zeit dahinter und natürlich auch an Aufregung und an Nervosität. Das Problem ist, dass es ja jedes Jahr etwa 6.000 germanistische Arbeiten gibt. Davon sind etwa 3.000, 4.000 der neueren Literatur gewidmet. Und es ist völlig unmöglich, da tatsächlich also auch nur einen begrenzten Raum wirklich zu beherrschen.
Wir wollen kurz ein bisschen einsteigen. Sie haben das Buch gegliedert in drei Abschnitte: Mythos Schwaben, Stationen, Passionen, Konstellationen, 18. bis 19. Jahrhundert, dann Region und Welt über das 20. Jahrhundert. Mich persönlich hat zum Beispiel die Geschichte von Wilhelm Waiblinger und Wilhelm Hauff sehr berührt. Es sind zwei Dichter, zwei Schriftsteller, die um 1800 geboren wurden, aber alle mit Mitte 20, beide mit Mitte 20 schon gestorben sind.
Das ist eine Parallele. Also sie hatten nicht sehr viel miteinander zu tun, aber ich habe eine Episode herausgegriffen, an der sie beide beteiligt waren. Es gab nämlich einen Bestseller-Autor, der sehr, wir würden heute sagen, sehr kitschige Romane geschrieben hat. Also sehr süßlich, sehr niedlich alles. Der wählte das Pseudonym Clauren. Und Wilhelm Hauff und Waiblinger haben sich gegen diesen Clown gewandt, weil sie also einen höheren Begriff von Literatur hatten und da nicht mitmachen wollten. Aber interessanterweise hat Wilhelm Hauff das so gemacht, dass er den Namen von Clauren übernommen hat, dass er einen Roman publiziert hat unter diesem Namen Clauren. Das kann man sich heute sehr schwer vorstellen, aber damals waren die Bestimmungen offenbar noch nicht so streng. Es kam zwar zu einer Gerichtsverhandlung, aber das hat nur dazu geholfen, dass der Roman von Hauff, den er unter dem fremden Namen erscheinen ließ, noch besser verkauft wurde.
Wilhelm Waiblinger hatte dann eine unglückliche Liebesbeziehung, er ist dann nach Rom gegangen, ist aber dort auch nicht lange am Leben geblieben?
Ja, also er hatte eine schwere Krankheit. Er hat sich in Rom wiedergefunden, nachdem er also aus Tübingen praktisch vertrieben wurde. Aber er hat in Rom dann eine sehr patente junge Witwe kennengelernt, hat mit ihr auch ein Kind gehabt und ist aber wenige Jahre darauf gestorben.
Was mich auch noch sehr nachdenklich gemacht hat, ist die Zensur, die Sie in einem Kapitel beschreiben, 18. bis 19. Jahrhundert, das vergisst man heute immer, wenn man Zeitungen liest, wenn man Bücher liest, dass damals die Zensur natürlich hochaktuell war. Nur ein Beispiel: Ludwig Pfau aus Ludwigsburg, Mitbegründer der ersten deutschen Satirezeitschrift Eulenspiegel, ist ist in Esslingen zu 21 Jahren Festungshaft verurteilt worden, weil er despektierlich sich geäußert hat, weil er Satire gemacht hat. Also da klingen ja die Ohren heutzutage. Er ist dann in die Schweiz geflohen.
Ja, da gibt's relativ viele. Also das war absolut kein Einzelfall. Wir denken, wenn wir also an Dichter denken, die ausgestoßen wurden, in erster Linie an Schubert, auch an Schiller in gewisser Weise. Aber das waren im Grunde genommen Hunderte. Wenn es ein Ortsregister gäbe in dem Buch, dann würde der Name Hohenasperg wahrscheinlich am häufigsten auftauchen. Also die Leute mussten verdammt aufpassen. Es waren auch überall Spione dabei, also die versucht haben, irgendetwas rauszukriegen und die Leute dann also entsprechend anzuschwärzen. Also das war eine sehr, sehr schwierige Situation in der ganzen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Sie haben das Buch in den letzten Monaten und Jahren konzipiert. Sie sind im September 90 Jahre alt geworden, Hermann Bausinger. Wie arbeitet man im Alter? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind ja schon lang pensioniert. Ist das, Sie fahren ja jeden Tag noch von Reutlingen mit dem Auto ins Büro nach Tübingen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass ich weder eine Märklin-Eisenbahn habe, noch Briefmarken sammle. Ich will damit sagen, das, was ich beruflich gemacht habe, das war gleichzeitig auch Hobby. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich dieses Hobby weiter betreiben kann. Mich interessiert die Wissenschaft, mich interessiert die Literatur. Und das ist insofern ein bisschen anders als in anderen Disziplinen. Ich erinnere mich an einen Chirurgen, der todunglücklich war, als er sein Skalpell abgeben musste. Ich brauche kein Skalpell, ich brauche auch keine großen Apparaturen und insofern kann ich eigentlich das fortsetzen, was ich vorher gemacht habe.
Mit den Musikern ist ja zum Teil genauso. Wir spielen nun etwas, und zwar Michael Jari und Band mit Das Leben hat immer zwei Seiten, aber zuerst kommt Billie Holiday mit dem Gershwin-Klassiker Summertime aus dem Jahr 1936.
Take the sky.
Michael Jari und das Leben hat immer zwei Seiten. Damit sind wir wieder zurück bei unserem heutigen Studiogespräch. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute bei uns zu Gast der Volkskundler und langjährige Leiter des Tübinger Ludwig-Uhland-Instituts Hermann Bausinger. Als der Berliner Bandleader Michael Jari seinen Song 1940 einspielte, waren Sie, Herr Bausinger, 14 Jahre alt und damit im besten Teenageralter und lebten in Aalen. Der Jazz galt damals als entartete Musik. Konnte man diese Musik denn überhaupt hören, beziehungsweise wo hat man die damals gehört?
Also mit 14 kannte ich wahrscheinlich das Wort Jazz überhaupt nicht und das kannten die meisten nicht. Also wenn überhaupt Jazz in Deutschland zu Gehör gebracht wurde, dann war das in einigen Großstädten. Also da gab es gelegentlich irgendwelche Bars, in denen man Jazz auch hören konnte. Und mir ist der Jazz zuerst begegnet beim Reichsarbeitsdienst. Da war er auch nicht zu Hause. Also wenn wir marschiert sind, dann mussten wir also Marschlieder singen. Aber ich war zusammen mit Abiturienten aus Stuttgart und die gehörten zum Teil zu einer Gruppe, die man also nicht unbedingt als antinationalsozialistisch bezeichnen konnte, die aber doch ausgeflippt sind und die also versucht haben, auch andere Dinge mit hereinzunehmen. Und da war ein hervorragender Jazzpianist dabei. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt Jazz gehört.
Sie sind dann noch zum Kriegsdienst eingezogen worden am Ende des Krieges, kamen dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Wie ging es dann weiter?
Ja, das ging so weiter, dass ich nach anderthalb Jahren entlassen wurde und dass ich dann nochmals in die Schule gegangen bin. Einerseits aus persönlichen Gründen, weil mein Bruder in der Zwischenzeit gestorben war an einer Kriegsverwundung und ich wollte nicht gleich wieder weggehen von meiner Familie, aber zum Teil auch deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in der ganzen NS-Zeit eigentlich so gut wie gar nichts gelernt hatte. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich hatte das Gefühl, dass ich also tatsächlich einiges nachholen muss und dass ich nicht mit diesem Papier, mit dem sogenannten Vorsemestervermerk, jetzt gleich an der Universität anfangen sollte.
Sie haben dann Germanistik, Anglistik und Volkskunde studiert, sind dann nach Tübingen gekommen und haben dann irgendwann mal, sind zum Ludwig-Uhland-Institut gekommen und haben dort auch promoviert. Wie muss man sich denn diese Zeit in den frühen 50er Jahren vorstellen in
also
Tübingen?
Man muss vor allen Dingen sich klar darüber sein, dass es sehr starke äußere Belastungen gab. Tübingen lag ja in der französischen Zone, in der insgesamt die Verhältnisse sehr viel dürftiger und sehr viel schwieriger waren als in der amerikanischen. Ich selber lebte an sich in der amerikanischen Zone in Aalen, aber wenn ich nach Hause fahren wollte, dann war das einigermaßen kompliziert. Und ich habe zunächst gewohnt bei Verwandten in Pfullingen und das bedeutete, dass ich morgens um 6 mit der Straßenbahn losfahren musste, um 8 Uhr Eduard Spranger hören zu können. Man musste pünktlich sein, denn wenn man zu spät kam, hat er einen rausgeworfen. Und das, solche Dinge waren natürlich schwierig. Es gab auch relativ wenig zu essen. Und insgesamt waren die äußeren Verhältnisse sehr belastend. Auf der anderen Seite habe ich in späteren Zeiten nie mehr so engagierte Studierende kennengelernt. Das waren zum Teil ältere Kriegsteilnehmer, die kamen. Es waren aber auch die Jungen, die einfach also gewissermaßen festen Boden unter den Füßen wollten und die deshalb sich ungeheuer angestrengt haben. Also es war ein sehr, sehr arbeitsames Klima. Die Vergnügungen, die waren relativ gering, aber sie kamen dann so allmählich.
Sie haben dann auch mal eine Einladung bekommen in die sowjetische Besatzungszone. Wie kam es denn da dazu?
Ja, ich war eben in Sportverein und da wurde generell diese Einladung ausgesprochen und ich habe mich dafür interessiert. Es war damals eine Zeit, in der langsam auch eine stärkere Politisierung sich durchsetzte. Also ich erinnere mich, dass damals der Streit um die Wiederbewaffnung Deutschlands war und dass eine größere Zahl von Studierenden, und ich gehörte dazu, sich gegen diese Tendenz gewandt haben. Und da gehörte auch dazu, dass man unbedingt einen Kontakt mit der späteren DDR halten wollte. Und deshalb habe ich also diese Einladung zu den deutschen Skimeisterschaften in Oberhof, also einem Wintersportort in Thüringen, angenommen. Ich bin zwar Ski gefahren, aber ich war also nie olympiareif. Und man ist in erster Linie hingefahren, um das kennenzulernen. Ich war der Einzige aus unserer Stadt. Aus der Nachbarstadt sind noch zwei andere mitgefahren.
Und es gab dann auch ein Konzert, das Sie besucht haben?
Das ist richtig, ja. Ich habe dort zum ersten Mal eigentlich wunderbare russische Musik gehört. Ich habe dort Schostakowitsch kennengelernt, also nicht ihn persönlich, sondern seine Musik. Und das war, ich möchte sagen, zusammen mit der amerikanischen Musik, die allmählich immer stärker eintrat, Gershwin und so weiter, war das also eine ganz, ganz wichtige Neuerung.
Gleich nachher werde ich mit Hermann Bausinger über ein wissenschaftliches Projekt sprechen, mit dem sich das Tübinger Ludwig-Uhland-Institut Ende der 50er Jahre in eine neue Zeit katapultierte. Es wird die Rede sein von den neuen Siedlungen. Jetzt hören wir aber erstmal etwas von Dmitri Schostakowitsch, den Walzer Nummer 2 mit Pierre Tremblay am Altsaxophon. Thank you.
Didn't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. Muss ich denn, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
Elvis Presley mit Wooden Heart aus dem Jahr 1960. Ihr hört Radio Mikroeuropa, heute zu Gast im Studio der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger. Herr Bausinger, 1959 veröffentlichten Sie mit Markus Braun und Herbert Schwedt die Ergebnisse des Forschungsprojekts Neue Siedlungen. Es ging dabei auch um die Wohnsituation der Vertriebenen. Der Hintergrund: nach 1945 waren rund 12 Millionen Menschen aus dem Osten zu uns gekommen. Bevor wir näher darauf eingehen, ein kurzer Einspieler dazu aus einer Reportage des Süddeutschen Rundfunks von 1952.
Herr Amtmann Schmidt von der Arbeitsfürsorge beim Wohlfahrtsamt, können Sie uns sagen, wie viele Flüchtlinge wir insgesamt nun in Mannheim haben?
Nach dem Stand vom 01.04.1952 wurden in Mannheim 18.521 Flüchtlinge gezählt. Diese Zahl hat sich am 31. März 1953 auf 22.476 erhöht, also um 3.955 in einem Jahr.
Ja, und wie viele glauben Sie, dass noch kommen werden?
Ja, das steht nicht fest. Das kann nicht gesagt werden. Aber wir sollen ja laufend Flüchtlinge aus der Sowjetzone bekommen. Da haben wir ja in den letzten 14 Tagen allein schon 140 aufgenommen, am heutigen Tage allein 40. Und diese Flüchtlinge, die verursachen natürlich auch dem Wohlfahrtsamt eine erhebliche Arbeit und vor allen Dingen auch einen erheblichen Aufwand an Geldmitteln.
Soweit der kurze O-Ton aus dem Jahr 1952. Worte, die uns in heutiger Zeit wieder ziemlich vertraut vorkommen. Ihr Projekt Neue Siedlungen widmete sich gerade jenen Menschen, die damals zu uns gekommen sind. Es ging dabei um Fragen der Migration, um Prozesse von Einwanderung, Auswanderungen, von kultureller Diversität. Schlagworte, die heute wieder sehr aktuell sind. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Ja, es kam so, dass wir zunächst eigentlich volkskundlich eingestiegen sind und die üblichen Fragen gestellt haben, wie die Leute gewohnt haben, wie sie ihre Arbeiten verrichtet haben, welche Geräte sie hatten, was sie erzählt haben, was sie gesungen haben und so weiter. Das hat sich aber sehr schnell wiederholt und ich habe damals gemerkt, dass sehr viel interessantere Fragen eigentlich anstehen und dass die eher übergangen werden.
Nämlich die
Frage, was wird aus den Leuten? Also wie finden sie sich zurecht? Inwieweit bleiben sie bei ihren alten Überlieferungen? Und wo kommt etwas Neues herein? Laufen sie immer noch mit ihren Holzbandinen herum oder tragen sie also Strohschuhe und dergleichen? um bei der Kleidung das anzudeuten. Aber das gilt natürlich auch für die Sprache, das gilt für das Essen, für die Nahrung und dergleichen. Und das haben wir vor allen Dingen untersucht. Also wir wollten wissen, wie finden sich diese Leute hier in der neuen Umgebung zurecht.
Wie ist man vorgegangen? Sind Sie da von Haus zu Haus in diesen Siedlungen, also Giebel zum Beispiel bei Stuttgart, sind Sie von Haus zu Haus gegangen mit einem Tonbandgerät oder mit einem Notizblock?
Also Sie haben ja vorher gesagt, das war ein Projekt. Und das war ein Projekt, an dem etwa 30 Studierende beteiligt waren, die jeweils eine solche Siedlung übernommen haben. Und die sind tatsächlich nicht unbedingt von Haus zu Haus gegangen, auch nicht alle mit dem Tonband. Das war damals noch gar nicht so üblich, sondern sie haben notiert, was ihnen erzählt wurde, was sie beobachtet haben. Aber es war doch sehr, sehr detailliert und wir haben ja auch Wert darauf gelegt, dass wir sowohl kleine Siedlungen, also in Dörfern, wo die Leute irgendein Bauernhaus bezogen haben, wie dann großstädtische Siedlungen, wie etwa in Stuttgart, also wo Tausende gewohnt haben, dass wir die untersucht haben.
Haben Sie auch Erfahrungen gesammelt, wie die Einheimischen reagiert haben? Die waren ja zum Teil nicht so erpicht, mit den Neubürgern da zusammen zu wohnen.
Ja, also heutzutage wird ja gelegentlich gesagt, ja, damals hat es doch auch wunderbar geklappt. So wunderbar war das nicht. In der Tat wurden den Flüchtlingen viele Steine in den Weg gelegt. Man darf auch nicht vergessen, dass für die Bevölkerung damals, also für die einheimische Bevölkerung, sehr viel schwieriger war eigentlich als heute. Bei allen Leuten wurden Fremde entweder evakuierte aus dem Ruhrgebiet schon während des Kriegs oder später dann Flüchtlinge einquartiert. Und da konnte sich also niemand dagegen wehren.
Es hat sicherlich jetzt zwei Generationen gedauert, bis die damaligen vertriebenen Flüchtlinge angekommen sind, richtig angekommen sind, also auch die Kinder. Was lehrt uns dieses Projekt für die heutige Zeit?
Also für mich ist zum Beispiel wichtig, dass heute meistens sehr negativ über Parallelgesellschaften gesprochen wird. Da heißt es ja, die schließen sich ja ab und so weiter. Wir haben damals gelernt, dass das notwendig war für die Leute, dass sie erst da die Sicherheit gewonnen haben, sich überhaupt mit den Einheimischen stärker auseinanderzusetzen, beziehungsweise sich mit ihnen zusammenzusetzen und das Gleiche zu machen. Und ich denke, dass also ein ähnlicher Prozess, natürlich ein bisschen anders, weil die ja Deutsch konnten damals, aber dass ein ähnlicher Prozess auch heute eigentlich ganz wichtig wäre.
Ja, wir hören nun Mel Torme mit Right Now.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post. Kiss me, let me feel it coast to coast. Right now, baby, need your love the most. Set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, let the food world break in two. Right now, stars can tumble from the blue. Right now, just as long as I'm with you. And it's a place. Right now, for a ride through outer space. Right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. satisfy this great desire.
One time,
let the wine of love flow free.
One time,
be the lover you can be.
Right now,
come and give yourself to me.
Micro Europa.
Micro Europa.
Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
Das Grün spricht aus den Zweigen. Wolf Biermann mit seiner Ermutigung aus dem Jahr 1968 hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute unser Gast im Studio Hermann Bausinger. Herr Bausinger, als ich Sie fragte, welche Lieder Sie denn gern hören, nannten Sie eben dieses Stück von Wolf Biermann. Warum?
Ja, weil es von seinem Inhalt her eigentlich die damalige Situation sehr genau trifft und weil es damals eine wichtige Ermutigung war, sicherlich auch für seine Landsleute in der DDR, aber auch im Westen wurde das entsprechend aufgenommen. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Also allein schon diese Zeile mit einem relativ ungewöhnlichen Ausdruck, schon die hat damals also eigentlich eingeschlagen und war allgemein bekannt und ist auch wichtig geblieben. Also die kann man genauso gut heute wieder anwenden.
Er hat ja praktisch Berufsverbot gehabt dann in der DDR, ist dann 1976 zwangsausgewiesen worden. Er hat ein Konzert in Köln und durfte dann nicht mehr zurück. Hat 1991 den Büchnerpreis bekommen. Und ich möchte den Bogen so ein bisschen schlagen zu einem vielleicht noch bekannteren Singer-Songwriter, Bob Dylan. Ja. Er hat, also Wolf Biermann ist ja bekennender Dylan-Fan, also er liebt ihn geradezu. Jetzt hat Bob Dylan ja letztes Jahr den Literaturnobelpreis bekommen. Was haben Sie gedacht, als Sie es gehört haben?
Ach, ich habe mich gefreut eigentlich, weil damit eine eine ganze Kategorie der Literatur ein bisschen ins Zentrum gerückt wurde, von der man normalerweise nicht spricht. Als Literaturwissenschaftler bleiben die außen vor. Also man könnte auch dran denken, dem Wecker,
Konstantin Wecker,
irgendwie mal einen Schillerpreis oder sowas zu geben. Aber das, da muss erst das Eis gebrochen werden. Und ich finde die Strophen von Dylan finde ich einfach auch literarisch so solide und so kraftvoll, dass ich diese Auszeichnung verstehe. Dass es also nicht überall mit Begeisterung aufgenommen wurde, das verstehe ich auch, weil natürlich also der Nobelpreis nun so ein Schmuckstück der ganzen Literaturszene ist und da passt dann der Bob Dylan nicht ohne weiteres rein.
Nun war Bob Dylan, wie vielleicht auch Wolf Biermann, ein Sprachrohr einer ganzen Generation. Das waren die 60er Jahre, bis später dann vielleicht auch noch. Wir haben ja hier ziemliche Probleme gehabt mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Sie haben das für das Fach schon sehr, sehr früh gemacht.
Sehr früh, da würde ich also widersprechen, aber es war in den 60er Jahren. Also das ist immerhin also 20 Jahre weg vom Kriegsende. Ich glaube 1965 ist hier die erste Ringvorlesung gehalten worden über den Nationalsozialismus und seinen Einfluss auf einzelne Fächer. Da war ich damals beteiligt und das war, glaube ich, eine wichtige Weichenstellung. Insgesamt, denke ich, muss man sehen, dass sich das allmählich entwickelt hat und dass in frühen 60er Jahren eigentlich schon die Wende begonnen hat. Also das wird heute punktuell auf 68 meistens festgelegt. Da ist es etwas wilder zugegangen. Aber wenn ich von unserem Fach ausgehe und von den damaligen Überlegungen, wir haben in den frühen 60er Jahren und schon angefangen in den 50er Jahren Forschungen zum Tourismus gemacht. Das war unüblich. Wir haben versucht, politische Dinge mit ins Spiel zu bringen.
Comics?
Und dann natürlich, ja, also den ganzen Bereich der Trivialliteratur, der vorher also auch keinen Platz hatte in dem Fach. Also wenn man von unserem ursprünglichen Fach ausging, dann hat man meinen können, dass die Leute ständig unter dem Lindenbaum sitzen und Volkslieder singen, dass sie Volkstänze machen in alten Trachten und so weiter. Und das entsprach einfach nicht mehr der Wirklichkeit.
Medien haben Sie auch sehr stark schon berücksichtigt in den 60er Jahren. Das ist eine Frage, die mich als empirischer Kulturwissenschaftler und Medienwissenschaftler natürlich interessiert. Warum hat man die Medien dann irgendwann mal nicht mehr so richtig am Fach ernst genommen, also in Tübingen? Warum ist es so ein bisschen runtergefallen?
Ach, ernst genommen hat man sie schon, aber ich denke, es hängt damit zusammen, dass das Fach insgesamt sowas wie ein Pionierfach war für den ganzen Bereich der Kultur. Und dass das später dann von Spezialdisziplinen übernommen wurde. Und diese Tendenz zur Spezialisierung, die hat sich ja noch verstärkt. Neulich kam mal ein Bericht, dass es, ich glaube, 1680 Berufsstudien gibt, verschiedene. Das kann ja nur möglich sein, wenn eben nicht mehr sagen wir mal, Germanistik studiert wurde mit dem ganzen Drum und Dran, sondern wenn das spezialisiert ist auf medievistische Germanistik innerhalb der Linguistik oder was.
Das ähnliches. Sind diese berühmten inflationären Bachelor-Studiengänge. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, wie kam es denn dann zur Umbenennung des Faches Volkskunde hin zur empirischen Kulturwissenschaft? Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Also wir waren unzufrieden mit diesem Begriff Volkskunde. Nicht nur, weil er kontaminiert war durch die NS-Zeit. Also in Tübingen war ja durchaus ein Zentrum der nationalsozialistischen Volkskunde mit Gustav Bebermeier, der das entsprechend aufgebaut hat. Aber wir nicht nur, das war nicht der einzige Grund, sondern vor allen Dingen war mit dem Begriff Volkskunde sowas wie ein Gedanke der Harmlosigkeit verbunden. Also es gibt auch Äußerungen von anderen Fächern her, dass gesagt wurde, ach ja, ihr seid die, die Knöpfe an der Tracht untersuchen, was nicht völlig falsch war für die damalige Zeit. Und wir wollten wegkommen von diesem einerseits harmlosen und andererseits politisch überhöhten Bild. Man hat ja immer, wenn man also ältere Literatur gelesen hat, dann war da das Völkische immer gegenwärtig.
Das Fach hat sich dann in empirische Kulturwissenschaft umgenannt und hat sich dann entsprechend dann in den 70er und 80er Jahren bis heute eigentlich weiterentwickelt, wobei diese traditionellen volkskundlichen Themen natürlich auch immer noch eine Rolle spielen. Bevor wir noch etwas über aktuelle Themen wie den Populismus reden, ein früher Song von Bob Dylan, Song to Woody aus dem Jahr 1962.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
Straßenbahn und Krieger, Roster 5 bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn und Krieger, Roster 5 bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn und Krieger, den laufen will ich nicht.
Ich kann kaum nicht nova und rennen, schon was ich komm. Und alles wegen der
Straßenbahn. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen. Roster 5 bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen. Roster 5 bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen.
Den laufen will ich nicht. voll auf Beutel und hoppel so dazu. Ich komme fast vor mir, Känguru. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Lass der Flint verbrennt mich heute. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Aha, heulen will ich, ja, ja. Aha, Krieger muss es sein, denn laufen will ich nicht. Ich stand an der Ampel und Zunge hängt mir raus. Hilflos, Google zu. Mein Film for God knows. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Lass doch Fremd verbrennt mich heute. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Hey, hey, hol Wille, ja, kriegen muss es sein. Den Laufer will ich nicht. Hm, ja, so, Bulli, so, ja. Die Straße aber noch kriegen. Bloß vor fünf verbringt mich heu. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Hey, 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 heu Wille, ja, ja. Kriegen muss es sein, denn laufen will ich nicht. Ich renn los bei Rot als allerletzte Chance. Da macht er mir dir zu, der Dinger vor der Nase. Ich muss die Straße aber noch kriegen. Los, doch, bin vom Weg, mich hoch. Ich muss die Straße aber noch kriegen, kriegen, muss es sich doch. Holen will ich, holen will ich. Kriegen muss es sein, denn laufen will ich nicht. Ich hab kein Pfennig vor ein Taxi in der Tasche. Da laufe ich halt heim. Leck mich im Arsch.
Wolle Krivanek mit seinem Straußebau-Song. Zu Gast heute bei Mikro Europa ist Professor Hermann Bausinger. Herr Bausinger, ist der schwäbische Dialekt in der globalisierten Welt noch konkurrenzfähig? Zumindest meine Nichten und Neffen können kein Schwäbisch mehr.
Ja, das ist schade, dass die kein Schwäbisch mehr können. Was heißt konkurrenzfähig? Also der Dialekt hat ja immer nur einen begrenzten Spielraum gehabt und zum Teil gilt es auch heute noch. Also wenn gesagt wird, niemand mehr spricht Dialekt, das ist völlig falsch. Es gibt genügend Leute, die also sogar nur Dialekt reden.
Und wo sind die dann?
Und
auf der Schwäbischen Alb oder
die sind,
in der Tübinger Unterstadt?
Nein, die sind tatsächlich mehr im ländlichen Bereich. Aber auch hier in Tübingen kann man also sehr viel Dialekt hören. Ich erinnere mich an einen französischen Studenten, der hierher kam, um Deutsch zu lernen oder besseres Deutsch zu lernen. Und der hat dann in Ferien bei der Post gearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, wie es war. Dann sagt er, ach, war interessant, aber sprachlich hätte es ihm gar nicht geholfen. Da habe ich gesagt, ja, arbeiten da jetzt lauter Gastarbeit oder so. Da sagt er, hallo, ich Schwaben, nicht? Und das kann man tatsächlich erleben, dass also in vielen Zusammenhängen nach wie vor Schwäbisch gesprochen wird. Aber es besteht tatsächlich eine gewisse Tendenz, dass sich das aufteilt, dass also nur noch relativ wenige, vor allen Dingen ältere Leute, Schwäbisch im Alltag reden und dass daneben sowas wie ein Inszenierungsschwäbisch präsentiert wird, demonstrativ, auch in den Medien, aber nicht nur in den Medien, sondern auch sonst.
Hannes und der Bürgermeister zum Beispiel.
Ja, das ist also, wobei Hannes und der Bürgermeister noch relativ nahe beim Alltagsdialekt ist. Es gibt andere Sendungen, in denen also das Künstliche dieser Natürlichkeit sehr deutlich zum Ausdruck kommt.
Was uns bewegt, was auch meine Studierenden in den Seminaren bewegen, ist der Populismus. wie sie jetzt aus Amerika auch herübergeschwappt ist, Donald Trump, diese Sachen mit den alternativen Fakten, mit den Lügen, die da verbreitet werden. Was würden Sie als Kulturwissenschaftler sagen? Wie sollte man diesem Phänomen begegnen? Was soll man da machen?
Also ich würde da unterscheiden zwischen einer Forschungsfrage, die mir sehr wichtig scheint, dass man nämlich mal genau untersucht, welche Rolle dabei die Medien spielen. Also man weiß ja, dass also vieles von diesen sogenannten alternativen Fakten über Twitter und über Facebook und so weiter verbreitet werden. Aber etwas Genaues weiß man eigentlich nicht. Man liest immer wieder mal, ja, 150.000 Likes sind da gekommen. Aber eine genauere Untersuchung kenne ich nicht, was allerdings nicht viel heißen will.
Das heißt, man müsste dann unterscheiden zwischen den traditionellen Medien, die journalistisch geleitet werden, und den neuen Medien, wo es eben überhaupt kein Korrektiv gibt, also wo niemand in der Redaktion sitzt und sagt, hier, nee, das geht nicht oder sowas bringen wir nicht.
Also ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass auch bei den traditionellen Medien das Korrektiv etwas eingeschränkt worden ist in den letzten Jahren, aus finanziellen Gründen zum Teil. In der Tat gibt es da einen großen Unterschied. Und es ist offensichtlich so, dass vor allen Dingen auch jüngere Leute eben sehr stark auf diese neuen Medien orientiert sind. Und dass sie zum Teil die traditionelle mediale Übermittlung so gut wie gar nicht mehr in Anspruch nehmen.
Sie sind jetzt im 91. Lebensjahr. Gibt es denn noch Projekte, die Sie interessieren, die Sie jetzt noch angehen wollen, wo Sie denken, okay, das wäre noch was, was ich machen möchte?
Ja, also das wäre noch was, was ich machen möchte. Da gibt es einiges, aber es ist nicht so, dass ich also nun große Pläne in der Schublade habe. Also dazu bin ich zu sehr Realist, und es wäre, glaube ich, ein alternatives Faktum, wenn ich jetzt also einen dicken Roman schreiben würde.
Aber Sie haben ja Bücher stapelweise in Ihrem Büro, und ich denke, das ist...
Aber nicht nur eigene.
Ja, ich denke, wir können dann ein bisschen Musik machen. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt, hier auf der Wüstenwelle. Unser Studiogast war heute der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Hermann Bausinger. Herr Bausinger, vielen Dank für Ihren Besuch.
Bitte sehr.
An den Reglern saß Fabian Schaller, durch die Sendung führte Ulrich Hägele. Schau doch auch mal auf unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen könnt ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB abrufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Thank you.
Thank you.